SRF 1. SRF 1.
Ein Jahr ohne Sommer. Ein Jahr, wo es hier in der Schweiz jeden Monat mindestens einmal auf 800 Meter runtergeschneit hat. Wo nichts konnte wachsen, wo man hätte ernten können. Wo die Menschen Gras gegessen haben, um nicht zu sterben vor Hunger. 1816 war das Jahr, das Jahr ohne Sommer. Wegen einem Vulkan, der 12'000 Kilometer weiter weg auf einer indonesischen Insel ausgebrochen ist. Was da genau passiert ist, was das für Auswirkungen hat und warum das heute noch spannend ist, das schauen wir im Detail an. Heute im Treffpunkt hier auf SRF 1. Guten Morgen, am Mikrofon Christina Lang. Schön, wenn Sie Lust haben zum Hören. Noch besser, wenn Sie mitreden, per Telefon in der Sendung oder mit einem Mail ins Studio via srf1.ch. Der Montagvormittag mit SRF 1, 7 ab 10, Natalie Cole, Pink, Cadillac. Wie das die Welt ausgesehen hat vor etwa 100 Jahren, über das wissen wir ein bisschen Bescheid, oder? Die Zeit vom Ersten Weltkrieg, es gibt elektrisch, es gibt Eisenbahnen, es gibt Auto, es gibt Fotografie, wir haben Bilder aus dieser Zeit. Der Albert Einstein schafft das in einer Relativitätstheorie, der Dadaismus gibt es, das ist das Jahr 1916. Aber wie ist es mit vor 200 Jahren, 1816? Was wissen wir über diese Zeit? Da gibt es keine Fotos davon. In den Geschichtsbüchern, wenn es um die Schweizer Geschichte geht, ist vielleicht 1815 noch drin, der Wiener Kongress, wo unser Land die Form überkommt, die inneren und äußeren Grenzen der Eidgenossenschaft. Aber die Bundesverfassung, die Grundlage für unsere Verfassung jetzt, ist erst viel später, 1848. Wie der Alltag ausgesehen hat in der Schweiz 1816. Und was da passiert ist, dass es so ein außergewöhnliches Jahr geworden ist, so schwer und so tödlich für einen Haufen Leute, das erfahren wir heute im Treffpunkt von zwei Gästen, die ein bisschen von ihrem Leben auch in diesem Jahr 1816 verbracht, vielleicht nicht, aber gewidmet haben. Das sind der Daniel Krämer, er ist Historiker. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und der Hans Thalmann. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Also, zuerst von Ihnen als Historiker, Herr Krämer, Sie hätten nicht wirklich leben in dieser Zeit, 1816, oder schon?
Nein, nicht wirklich. Es war ein sehr schwieriges Jahr für die Leute. Sie haben gemerkt, dass die Witterung sehr außergewöhnlich ist, dass es extrem kalt ist, dass es sehr viel geregnet hat. Und wenn man nachher ein bisschen lesen, was sie geschrieben haben, merkt man auch, wie sich die Angst vor Mangel langsam bemerkbar macht. Das hat sich dann wirklich dazu verdichtet, dass man gewusst hat, dass eine sehr entbehrungsreiche Zeit bevorsteht, nachdem die Ernte im Sommer 1816 sehr schlecht ausgefallen sind. Und das ist sicher eine sehr schwierige und unangenehme Situation damals.
Hans Thalmann, Sie sind Präsident vom Verein Projekt 1816 und Ihnen wäre es auch nicht wahr in diesem Jahr, oder schon?
Nein, gar nicht. Es ist einem bewusst worden, was das für ein schwieriges Jahr für die Leute war. Und mir ist noch mehr bewusst worden, in was für einer guten Zeit dass wir heute leben in der Schweiz. Wenn man denkt, wir haben Verkehrswege, wir haben Sozialsysteme, Gesundheitsversorgung, Bildung für alle. Also da kommen wir uns schon, oder komme ich mir fast wie im Schlaraffenland vor.
Das kann ich nachvollziehen. Jetzt gehen wir gerade zusammen zurück in die Zeit, wo es alles das nicht gegeben hat, was Sie jetzt angetönt haben, Herr Thalmann. Was war es für eine Zeit gewesen? Vielleicht, wenn Sie beide können zusammentragen. Die Wirtschaft und das Gewerbe, was hat man geschafft 1816?
Also es hat verschiedene Gewerberegionen gegeben. Es hat im Mittelland hat es Regionen gegeben, die vor allem Landwirtschaft betrieben hat. Es hat aber in der Ostschweiz und auch im Zürich-Oberland noch Regionen gegeben, wo man schon sehr früh industrialisiert war, wo man Textilgewerbe hatte. Und dort ist dann auch eine Schicht entstanden von landlosen Arbeiter, die eigentlich ausschließlich auf einen Verdienst aus der Textilindustrie angewiesen war. Und dort war dann auch die Not sehr gross gewesen. Und wie der Hans schon gesagt hat, die Verkehrswege waren sehr schlecht gewesen. Es war schwierig gewesen, zum Beispiel Getreide über größere Distanzen zu transportieren. Und dass es auch rechtzeitig nachher dort war, was hätte sollen sein. Und politisch war es eine sehr schwierige Zeit gewesen. Wir hatten 20 Jahre Krieg hinter sich gehabt, die Napoleonischen Kriege. Und das ist sicher für die Zeitgenossen nachher auch mit dem Wiener Kongress, wo die Landkarte in Europa neu gezeichnet worden ist, eine Zeit gewesen von grossen Umwälzungen.
Grosse Umbrüche, grosse Umwälzungen. Trotzdem wenig Beweglichkeit, wenn etwas Außergewöhnliches passiert ist. Und genau etwas Außergewöhnliches ist passiert, Herr Thalmann. Was war genau in dem Sommer 1816, wo kein richtiger Sommer war?
Es war einfach einmal kalt und immer geregnet. Es hat ja x Regentage gegeben. Ich habe da eine Notiz von der NZZ vom 24. September 1816. Und dort schreibt die NZZ, jetzt hätte man gerade können die Alpen bestossen am 24. September.
Im Herbst.
Herbst. An dem Datum, wo man sonst amigs die Alpen Abfahrt hatte. Also es gibt eine Ahnung, was das für ein Sommer war. Und dann ist natürlich das Zeug nicht recht gekommen. Es ist eine schlechte Ernte geworden. Gesamthaft eigentlich nicht so schlecht. Etwa 30% habe ich gelernt. Ja. Haben wir weniger gehabt. Aber was dann die verrückte Folge ist, dass die Weizenpreise gestiegen sind.
Ist alles teuer geworden?
Alles teuer geworden. Und für die Bevölkerung, die von der Textilindustrie gelebt hat oder von der Heimindustrie, für die ist es dann ganz schwierig geworden, weil gleichzeitig eine Wirtschaftskrise auch ausgebrochen ist.
Da kommen wir vielleicht zum Historiker über. Also das war genau das Problem, vor allem im Zürcher Oberland, wo wir uns darauf fokussieren wollen. Dort haben die Leute nicht unbedingt Korn abgebaut und Vorräte gehabt, sondern sie haben für etwas anderes geschafft, nämlich für Textilwirtschaft.
Genau, und in dem Jahr 1816 haben sich die zwei Krisen überlagert. Das war auf der einen Seite die agrarische Krise mit den Missernten. Und auf der anderen Seite hat ein Strukturwandel stattgefunden, der Textilindustrie. Von England her ist die Mechanisierung der Webstühle gekommen. Und dann haben Tausende von Leuten in der Schweiz nachher die Arbeitsstelle verloren. Oder sie mussten grosse Lohneinbussen in Kauf nehmen. Und sie sind im Prinzip vor dem Neuen gestanden, weil sie auf der einen Seite 75% von ihrem Einkommen auch in normalen Zeiten mussten für Lebensmittel aufwerfen. Und dann hat man eine Teuerung in Zürich von etwa 380%. Und dann hat man sich, also kann man sich ausrechnen, dass die Leute nachher sich fast nicht mehr können leisten können. Und die beiden Krisen, die sich überlagert haben, haben nachher ein grosses Problem verursacht.
Ein Riesenproblem. Wie das ist, wenn man das heute liest oder hört, was dort passiert ist, das erfahren wir im Verlauf dieser Stunde noch. Wir wollen auch wissen, woher, dass man genau weiss, was da passiert ist, wer das aufgeschrieben hat und für was, dass das festgehalten worden ist. Und bevor wir jetzt ein bisschen Musik hören, muss ich aber doch noch einen kleinen Schlenker zurück machen ins Jahr 1815. Dort ist nämlich etwas passiert, was ganz fest zu tun hat mit dieser Hungersnot und mit dem Jahr ohne Sommer 1816, der Vulkanausbruch.
Genau, dort ist der Tambora ausgebrochen. Es ist ein Vulkan auf der indonesischen Insel Sumbawa. Das ist eine der grössten Eruptionen der letzten 20'000 Jahre. Und das hat nachher dazu geführt, dass ein Jahr später in Europa der Sommer total missraten ist.
Ein Sommer, den es gar nicht gegeben hat, ist das Thema heute im Treffpunkt hier auf SRF 1. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam. Drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broke.
Get there someday. They said I'd We're still together, still going strong. Still, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Still, you're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We'd be the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong.
So wie heute, aber kälter, fast so viel Regen, fast doppelt so viel Regen wie normal, Schnee sogar im Hochsommer. Es ist nichts gewachsen und das Wenige, was gewachsen ist, ist verfroren und verfault im Schnee und im Regen. Die Leute sind verzweifelt und sie haben Hunger gehabt in dem Jahr ohne Sommer 1816. Dass das zusammenhängt mit dem Ausbruch von einem Vulkan, der 12'000 Kilometer weiter weg ist in Indonesien, das hat hier niemand gewusst. Aber unsere beiden Gäste heute im Treffpunkt hier auf SRF 1, Daniel Krämer und Hans Thalme, die haben viel über das Jahr 1816 geforscht. Sie sind manchmal zusammengesessen im Jahr. Wie sind sie sich das erste Mal über den Weg gelaufen?
Als wir im Zürcheroberland uns entschlossen haben, das unbekannte Kapitel zu nehmen, haben gefunden, das ist eine spannende Geschichte und gehört zum Zürcheroberland, habe ich ja nur einen Zeitungsartikel über den Tambora-Ausbruch und habe gefunden, das ist ein bisschen wenig. Und habe gegoogelt.
Ja.
Und da bin ich im Internet auf einen jungen Historiker gestoßen, der jetzt gerade eine Dissertation abgeschlossen hat über die Hungerkrise. Und der hat Daniel Krämer geheissen. Und ich habe dann nachgeschaut, wo könnte man den telefonisch erreichen? Nicht per Mail, für so wichtige Sachen.
Muss man richtig reden.
Jawohl. Und habe die Telefonnummer herausgefunden und wir haben miteinander kurz geredet und Daniel hat sofort gesagt, mal das wäre noch etwas Spannendes für ihn.
Sie waren überrascht gewesen?
Ja, ich war schon überrascht gewesen. Auf der anderen Seite hat es mich auch sehr gefreut, weil das ist etwas Außergewöhnliches, dass man das Thema mal so umsetzen kann, auch mit Ausstellungen. Und wenn man eine Dissertation geschrieben hat, ist das nicht der Normalfall, dass es so Ausstellungen gibt.
Dass es so lebendig wird.
Genau.
Also der Daniel Krämer, Historiker an der Uni Bern und der Hans Thalmann, der mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen zu tun hat, die im Zürcher Oberland passieren, zu dem Hungerjahr 1816. Unter anderem gibt es auch eine Ausstellung über das Jahr, die heisst «Schneesommer und Heisshunger». Die geht übermorgen am Mittwoch, am 1. Juni auf, zu Bubiken im Kanton Zürich, im Ritterhaus. Und jetzt müssen wir es noch einmal zusammenfassen. Warum ausgerechnet war das Zürcher Oberland so betroffen gewesen von diesem Jahr ohne Sommer? Warum war das Zürcher Oberland so verletzlich gewesen in dieser Zeit?
Ja, es ist ja vor allem eben auf die Textilindustrie, auf den Textilhandel und Produktion ausgerichtet gewesen. Eben viel Heimindustrie. Die Maschinenindustrie war noch nicht so entwickelt gewesen. Und wo da Kontinentalsperre aufgegangen ist und von England her eben billiges und gutes Garn kam, wir haben es vorher gehört von Daniel Krämer, da sind einfach Tausende, wir haben von etwa 30'000 Leute über Nacht arbeitslos geworden oder haben fast nichts mehr verdient. Das ist sie haben auch kein eigenes Land gehabt, sie haben nicht können vom Garten oder so etwas nehmen. Und das hat dann auch die Katastrophen ausgelöst. Ja.
Wie hat die Katastrophen ausgelöst? Was haben die Leute gemacht?
Also sie haben verschiedene Strategien können, umsetzen, die sie früher hatten. Das geht davon aus, dass eigentlich jede Generation eine Hungerkrise erlebt hat. Und da gibt es so einen Kanon von Massnahmen. Und die meisten Leute haben nachher probiert, ihre Nahrungsmittel zu ersetzen mit billigeren Produkten. Man hat zum Beispiel nicht mehr Weizen gegessen, sondern Haber, ja, wo man normalerweise halt für die Ross gegeben hat. Und man ist dann auf Notnahrung umgestiegen.
Notnahrung ist was?
Man hat Kräuter gesammelt, man hat Wurzeln gegessen. Es gibt Berichte, dass man Schnecken gegessen hat.
Auch Mäuse hat man gegessen.
Mäuse, genau.
Man hat nichts mehr verschmäht?
Nein, man hat auch Fleisch gegessen von verendeten Tieren. Hat man, es gibt Berichte davon. Und das war auch immer mit sozialem Abstieg verbunden. Also die Leute haben ganz bewusst möglichst lange an ihren gewohnten Nahrungsmitteln festgehalten. Und erst, wenn es nicht mehr anders gegangen ist, sind sie nachher auf die Notnahrung umgestiegen.
Hat es dann nachher die Schere weit aufgetan? Also hat es die gegeben, die Geld hatten, wo es gut gegangen ist, und die sind relativ unbeschadet durchgekommen und die Armen haben richtig unterdurch müssen und sind
gestorben? Ja, also die Oberschicht und die grossen Bauern sind eigentlich immer gut durch die Krise durchgekommen. Die haben sich immer genug Nahrungsmittel können kaufen. Und die Schere ist nachher extrem weit aufgegangen, auch gerade wegen dieser Teuerung. Mhm. Und das hat auch dazu geführt, dass die Leute ihre Wertgegenstände müssen, verkaufen mussten. Der Gerichtsvollzieher war relativ häufiger Gast in der Stube der armen Leute. Die haben am Schluss eigentlich kaum noch das gehabt, was sie am Körper hatten. Also sie hatten keinen Tisch mehr, sie hatten kein Bett mehr. Und das hat natürlich auch langfristig nachher die Erholungsfähigkeit enorm erschwert und die Verarmung langfristig erhöht.
Und es hat keine Wohlfahrt gegeben, die helfen konnte?
Also nach heutigen Begriff nicht. Es hat private Wohltätigkeit gegeben, Suppenanstalten, und die sind enorm wichtig für die armen Leute, dass sie die Krise können überstehen.
Wie hat man sich?
Ja. Ich mag mich erinnern an einen Bericht von einem Pfarrer Scheitlin, der durch das Hungergebiet gewandert ist und geschildert hat nachher, was er angetroffen hat. Am Zürichsee hat man praktisch nichts gemerkt von dieser Hungerkrise. Nur 30 Kilometer vom Zürich-Oberland weg.
Weiter hinten hat man es noch gespürt. Ich wollte gerade fragen, wer hat denn das festgehalten? Wer hat aufgeschrieben, was da passiert? Weil die armen Leute, die betroffen waren, mal sicher nicht. Die hatten andere Probleme gehabt.
Ja, eben einzelne Pfarrer oder so haben aufgeschrieben. Und dann der Jakob Stutz. Das ist der Volksdichter vom Zürich-Oberland, der hier im 1816, 15 war. Also ein Bursch. Und er musste arbeiten in Mühle-Balkenstall. Und hat dort dann das erlebt und hat 30 Jahre später in seiner Erinnerung, 7x7 Jahre, hat er dann das geschildert, wie der Sommer war und weil es eben noch eine weitere Strategie gab, wie man probiert zu überleben, nämlich man ist auch betteln oder zum Teil auch klauen die Sachen. Ja. Und er berichtet von dieser Mühle, wo er dann auch Angst hatte, es kommen da Räuber und so, dann schreibt er dort, die Hungersnot erschien immer in schrecklicherer Gestalt. Und immer größer wurden die Scharen der Bettler, welche der Mühle zuströmten und in herzzerreißendem Jammer um eine Gabe flehten. Viele meiner Schulkameraden erkannte ich nun gar nicht mehr, so sehr waren sie durch den Hunger entstellt.
Verrückte Szene. Haben die Menschen gewusst, was da überhaupt passiert? Was haben sie für eine Erklärung dafür, dass das so ein schlechter, kalter, schlimmer Sommer ist?
Also die Zeitgenossen haben nicht gewusst, dass der Tambora der Auslöser war von dieser Hungerkrise beziehungsweise vom schlechten Wetter. Es gibt verschiedene Theorien gegeben. Man hat zum Beispiel das Gefühl, die Sonnenflecken könnten verantwortlich sein, dass man beobachtet. Es hat aber früher das auch schon gegeben. Dann hat man gefunden, jetzt ist es ein Jahr ohne Sommer gegeben, also ist es sehr wahrscheinlich nicht das. In Nordamerika hat man das Gefühl, die Wärme sei entwichen, weil man grosse Waldstücke abgeholzt hat. Man hat das Gefühl gehabt, das ist eine
also heute sind auch verrückte Theorien.
Ja, ja. Also die Kurioseste ist sehr wahrscheinlich, dass man das Gefühl hat, dass der Blitzableiter dafür könnte verantwortlich sein, weil der nachher die Elektrizität im Boden innen verändert hat und das hat nachher Auswirkungen gehabt auf das Klima.
Und eine grosse Erklärung war, man war zu wenig fromm. Das ist Gottesstrafe, dass jetzt das gekommen ist. Übrigens auch die Wirtschaftskrise hat noch viele Leute so angeschaut. Man hat einfach die schlechten Zeiten gedacht, ja, das ist jetzt halt Gott gegeben, dass wir da in schlechten wirtschaftlichen Zeiten sind, und hat nicht angefangen zu überlegen, müssten wir uns anfangen anders einstellen, sondern einfach gewartet, bis es wieder besser geht.
Was es dafür später auch ist. Jetzt ist es so, ich habe vorher noch nie etwas gehört über das Jahr 1860. Ich bin auch in die Schule gegangen, ich hatte Geschichte, aber in einem Geschichtsbuch habe ich das nie angetroffen. Warum eigentlich nicht?
Also ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass es heutzutage einfach keinen Bezug mehr hat zu unserem Alltag. Und man hat die Andenken in dieser Zeit, man hat Hungermünzen, man hat Bilder gemacht.
Und ich will nachher fragen, Hungermünzen, was ist das ganz genau, eine Hungermünze?
Das sind Gedenkmünzen, wo man zum Beispiel einen Waage drauf hat oder Erntewege, wo symbolisiert, dass es wieder gut gegangen ist.
Presti-Münzen, wo aber genau. Nicht als Geld gebraucht worden sind, sondern als, wirklich als Andenken.
Als Andenken, genau. Wir können aufhängen oder man hat sie einfach daheim gesammelt. Man hat zum Teil bei den Kachelöfen hat man einzelne Kacheln gehabt. Und das hat man bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, ist das auch wirklich Bestandteil des Alltags, die Angst vor dem Mangel. Und der, wo die Schweiz reicher geworden ist und Europa generell aus der Hungerfalle ausgebrochen ist, hat das auch Relevanz verloren für uns im Alltag, und jetzt ist es nicht mehr im kollektiven Gedächtnis verhaftet.
Aber man kann es wieder finden, man kann rein eintauchen, wenn man will, unter anderem zum Beispiel mit dieser Ausstellung, die wir vorher davon geredet haben und wo wir in ein paar Minuten noch mehr davon reden wollen. Dort kann man ein Stück Geschichte von der Schweiz erleben, lesen und hören. Zum Beispiel auch Geschichte von der Wäscherin Susanne Hunziker. Die hat die Zeit nämlich erlebt. Jetzt allerdings lebt sie nicht mehr. Aber bei dieser Ausstellung ist sie gleich dabei. Ihr Skelett. Mehr zu dem ein später, in ein paar Minuten nach der halben Elf. Und jetzt zurück in die aktuelle Zeit. SRF Verkehrsinfo von 10.30 Uhr. In der Region Basel-Land auf der A2 Richtung Luzern zwischen Eptingen und dem Belchentunnel Verkehrsbehinderung wegen technischer Probleme. Der linke Fahrstreifen ist gesperrt. In der Region Aarau, da ist die Hauptstraße in Niedergösgen in beiden Richtungen gesperrt nach einem Unfall. Eine Umleitung ist signalisiert. Haben Sie Sorge unterwegs?
Back up on an old dirt road, next to a swamp full of toads, was a slanted wood shack with three little kids and a mama. Papa died in 63, left little Jimmy and me to plant those taters and pull up another tomorrow. Rocky Mountain music fills my memory. Rocky Mountain music, Papa, can I hear you playing for me? Little brother was never quite right. He used to sit on the floor in the sunlight, play with the dust that danced on the beams in the window. And sister had to cook and clean, 'cause mama, she got sick and lean. Sometimes I think she just died away, missing Papa. Rocky Mountain fills my memory. Rocky Mountain music, Mama, can I hear you singing to me? Well, everything has changed today. Little brother, he was taken away. Sister, she married a soldier and lives in Toledo. And me, I'm in a Nashville bar, and I've never been so far from that old gravel road and the rivers that run through my memory. Rocky Mountain music
fills my memory. Rocky Mountain.
Treffpunkt auf SRF 1 zum Jahr ohne Sommer, zum Jahr 1816. Mit zwei Gästen im Studio, die diesen Sommer jetzt, 200 Jahre später, wieder lebendig machen. Der Daniel Krämer, Historiker an der Uni Bern, der mehrere Jahre zu diesem Thema geforscht hat und eine Doktorarbeit gemacht hat über die Hungerkrise in dieser Zeit und Hans Thalmen. Er ist Präsident von einem riesigen Verein, der einiges in Bewegung gebracht hat. Verein Projekt 1816 ist in der Kulturkommission Zürich-Oberland und ist ehemaliger Stadtpräsident von Uster. Und ja, Herr Thalmen, Sie kommen selber aus dem Gebiet, wo man vor 200 Jahren so Hunger gelitten hat. Aber es ist Ihnen so gegangen wie ganze Haufen Leute, die Sie zum ersten Mal gehört haben von dem Sommer 1816. Haben Sie auch ein Aha-Erlebnis gehabt, oder?
Ja, und dann noch wie. Weil ich habe ja ganz andere Zeit erlebt im Zürich-Oberland. Nämlich die letzten Jahrzehnte, wo das Zürich-Oberland ungeheuer sich entwickelt hat, wegen der Autobahn, wegen der S-Bahn. Und wir sind ja grosse Aglo geworden im Zürich-Oberland mit etwa 300'000 Leuten, also wie die Stadt Zürich. Ein Aglo, wo es alles gibt zum Leben. Aber wo auch ein bisschen den Zusammenhalt auseinander angefangen hat, bröckeln. Wo auch so ein bisschen alles gesichtslos geworden ist. Und das hat dann eben Kräfte geweckt. Man müsste dem Zürich-Oberland wieder mehr Profil geben, müsste auch wieder das Zugehörigkeitsgefühl können stärken. Und aus dem heraus habe ich dann das Projekt Kulturerbe gestartet und parallel ist dann auch im Zweckverband Zürich-Oberland die Kulturkommission entstanden. Und jetzt haben wir die Kulturkommission Zürich-Oberland, wo ich auch dabei bin, wo eine Geschäftsstelle hat, eine Koordinationsstelle zu Baumen bei Zürcher Berggebiet. Alle Jahre werden die Kulturschaffenden, all die, die sich mit Kulturerbe befassen, alle Gemeinden, alle Institutionen zu Konferenzen eingeladen. 350 Adressen gehören dort dazu. Von jeder Gemeinde haben wir Delegierte, die wir auch treffen. Also das ist ein zünftiges Netzwerk, ja. Oder man müsste im Zürich-Oberland vielleicht reden, wo ja Textillandschaft ist, vom Tissu, vom Gewebe und dort drauf hat eigentlich können das ganze Projekt entstehen. Und ich, wo mich mit dem Kulturerbe befasst haben vor ein paar Jahren, haben wir auch einen Ideenspeicher angelegt, wo man so Ideen gesammelt hat, was könnte man machen zur Pflege von dem reichen und einmaligen Kulturerbe. Und da hat mir ein Archivar ein Dokument gezeigt von Wieslig. Und dort drin hat man können lesen, dass eine Frau 1817 auf der Kyburg gefoltert worden sei, weil sie für ihre Kinder auf einem Feld vorige Ähre noch gesammelt hat. Oder man hat gesagt, sie hat das geklaut gehabt. Und der Archivar hat mir dann ein paar Wochen später einen Zeitungsartikel von dem Tambora-Ausbruch, der eben einen Zusammenhang hat. Es hat einen schlechten Sommer gegeben und einen Hungersnot. Yeah. Und da habe ich gedacht, wann war der Ausbruch? 1815, das ist jetzt etwa in 3 Jahren. Da könnte man doch die 200 Jahre gedenken.
Das wäre doch etwas zum Feiern.
Nein, das ja, also feiern nicht. Und hat das auch in unsere Konferenz hineingebracht. Und da hat man gesagt, keine Ahnung von dem, aber das könnte spannend sein. Und so ist das Projekt dann entstanden.
Und aus dem kleinen Anfang mit dieser einen Geschichte, mit einem Zeitungsartikel, ist nachher ein grosser Baum rausgewachsen. Aus dem kleinen Sömmli. Und der hat sehr viele Äste. Das ist nämlich praktisch ein ganzes Jahr mit unterschiedlichsten Veranstaltungen.
Ja. Die Ausstellung ist ein Kernstück davon. Aber dazu gibt es dann auch ein Musiktheater, auch immer in der Hausbubiken, wo man kann eintauchen in die Zeit von 1816. Text, Jakob Stutz, andere Texte, Zeitzeugen. Aber nebenzu auch all die Musik, die hier entstanden ist. Der Nägeli hat ja dort Lieder auch komponiert. «Freut euch des Lebens» ist eines der berühmten Nägeli-Lieder. Die werden dort im Ritterhaus 8-mal am Freitag und Samstagabend werden die gespielt. Ja.
Und es gibt unter anderem auch Podiumsgespräche zu aktuellen Themen, wo der Bogen geschlagen wird von dem, was hier passiert ist vor 200 Jahren und zu der Situation heute.
Wir haben ja das Motto über dem Projekt «Dem gestern gedenken». Das heute bedenken, das morgen sich denken. Mhm. Und die Mittwochsgespräche, die jetzt diesen Monat sind, im Ritterhaus Bubiken, die fangen immer 18.16 Uhr an. Man darf dreimal räteln, warum. Und die tun sich Themen, die eben heute noch aktuell sind. Also Klimawandel oder hilft beten in Krisen, ist das letzte Mittwochsgespräch, wo wir probieren, wirklich den Bogen zu schlagen. Oder nach der Sommerferien, wir leben ja jetzt im Gegenteil von der Mangelzeit. Im Überfluss gibt es zum Beispiel im Migros-Zuster eine Führungsabend, der Überfluss nach Ladenschluss, wo man sieht, was passiert mit diesen Lebensmitteln, wo dann auch soziale Institutionen am Schluss profitieren.
Der Bogen schlagen, ein Weg von 18, 16 zu dem, was heute passiert oder was heute könnte passieren, machen wir auch noch in einem letzten Teil hier in der Sendung Treffpunkt. Aber jetzt werde ich noch ein bisschen Zeit uns nehmen, um diese Ausstellung, die ein Kernstück ist, ein bisschen anzuschauen. Was sieht man da ganz genau, wo es um einen Schneesommer und um einen Heißhunger geht? Da hat es ganz viele Objekte, die man anschauen kann. Etwas haben Sie mir mitgebracht. Das ist eine Zeichnung.
Ja, die Zeichnung hat mir ein pensionierter Lehrer von Uster gebracht, der hat die in den Winden gefunden. Sein Schwiegervater hat die irgendwann mal neu mit erstanden. Das ist ein kleines Dokument, ja, etwa A5, wo drauf rot und schwarz so eine Art wie ein Engel gezeichnet ist. Blumen hat es darunter nebenzu. Und unten ist geschrieben im Andenken an die Hungerkrise 1817. Offenbar jemand Erwachsener, es sieht aber ein bisschen kindlich aus, wo das hier dann ein Jahr später gemacht hat, vielleicht auch ein bisschen abzeichnet von diesen Andenken, die es sonst gegeben hat. Vielleicht auch ein bisschen zur Verarbeitung von dieser Zeit, die ja wirklich in die Knochen gefahren ist von den Leuten. Das hören wir ja dann nachher noch. Ja.
Das hören wir noch. Wir sehen auch, dort drauf hat es eine Art Preisliste.
Ja, da sieht man auch die Teuerung. Das ist vor allem auch sehr in Erinnerung geblieben. Wir haben vorher gehört, das ist ums Mehrfache. In der kurzen Zeit sind die Preise gestiegen.
Was gibt es sonst noch zu sehen in der Ausstellung?
Wir haben dann vor allem in einem Raum uns dem Vulkanausbruch gewidmet, wo man ja damals eben noch keine Ahnung hatte. Aber hier in einem Jahr ist ja dann auch die schweizerische Klimaforschung entstanden. Und die hat ja dann nachher herausgefunden, dass das einen Zusammenhang hat. Und die ist ja heute noch führend. Ein Thomas Stocker ist im Klima, UNO-Klimarat. Der Daniel Krämer hat auch dort bei diesen Klimaforschern seine Diss machen. Und das zeigen wir und zeigen auch, wie man jetzt heute herausfindet, dass neben dem Tambora auch noch andere Vulkane da gewesen sind, nämlich in den Eiskernbohrungen, die man gemacht hat. Und dort sieht man die Reste, das Schwefel oder was das alles ist, kann man nachweisen. Das ist ein Teil von dieser Ausstellung, eben auch wieder der Bogen zu heute schlagen, ja, wo man so Sachen herausfindet. In der Ausstellung selber, im Hungerraum, wie man dem sagt, kommt man rein und es regnet dann optisch. Mhm. Und Meteo Schweiz zeigt die Wetterprognose von dortmals Thomas Buchli. Und dann sieht man auf einem Tisch, wo eben der Tisch, oder wo, ja, es hat nichts mehr auf dem Tisch gehabt, da sieht man dann so Sachen, was hat man noch in den Teller rein gehabt. Man sieht, dann hat man Susanne Hunziker, man sieht, was es mit war und so weiter. Aber es hat nicht so viele Sachen gegeben, die es gegeben hat. Aber auch jetzt die Zeichnung, die ich vorhin beschrieben habe, auch die sieht man auf dem Tisch.
Und sicher hat man ganz viele Eindrücke und ganz viele Hintergründe, die man nachher noch sich weiter schlau machen kann darüber. Ich werde jetzt noch ein bisschen Musik spielen und nachher Susanne Hunziker noch vorstellen. Die fehlt uns nämlich noch und die gehört auch noch in die Geschichte. Das ist der Treffpunkt auf SRF 1. Mit einer Reise zurück in der Zeit, 200 Jahre zurück, in ein Jahr ohne Sommer. Schön, bleiben Sie dabei. Noch bis um 11 Uhr.
sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.
Fool's Garden, Lemon Tree. Im Jahr 1816 war Ludwig van Beethoven Mitte 40. Der Goethe, Dichterfürst, Ende 60. Wir haben ein paar Aha-Erlebnisse dazu, was in diesem Jahr passiert ist, hier in der Schweiz. Wir konnten einen Haufen Einblick nehmen ins Leben von vor 200 Jahren. 1816, das Jahr ohne Sommer, haben wir unter die Lupe genommen jetzt in dieser Stunde. Und auch die Katastrophe, die diesen Sommer 1816 gestohlen hat, wo die Hauptursache war für einen kalten und nassen Sommer, nämlich der indonesische Vulkan Tambora, der im Frühling vom Jahr vorher ausgesprochen ist und dort ausgebrochen, nicht ausgesprochen, schöner Versprecher, und dort schon 100'000 Menschenleben gefordert hat und nachher riesige Staubwolken um die Welt geschickt hat, die eben für krasse Klimaveränderungen gesorgt hat und für Hunger und Not. Und die Not und der Hunger hat eine am eigenen Leib erlebt, nämlich eine Wäscherin mit dem Namen Susan Hunziker. Sie ist heute ein Skelett und sie ist wichtig für die Ausstellung, die wir Ihnen davon erzählt haben. Daniel Krämer, Historiker, was war die Susan Hunziker für eine?
Also die Susan Hunziker hat einen sozialen Abstieg erlebt. Sie war eigentlich aus einer Mittelschichtsfamilie, hat ein uneheliches Kind bekommen und hat geheiratet und ist am Schluss in Basel gelandet und war dort Wäscherin. Und bei diesem Skelett sieht man, dass sie sehr hart arbeiten musste. Sie hatte Arthrose. Man sieht, dass die Wirbelsäule verbogen war.
Wie alt ist sie geworden?
Ich glaube, sie ist Irrtum vorbehalten in den 50erinnen gestorben. Ja. Und wo die Hungerjahre waren, war sie in der Pubertät. Und das sieht man nachher in den Knochen innen. Wenn man einen Querschnitt durch den Knochen durchmacht, sieht man eine Haltelinie. Und das heisst, dass sie in dieser Zeit zu wenig zu essen hatte. Und das, in dem Sinne ist der Knochen wie ein Bioarchiv, eigentlich, wo man auch dortige Mangelzeiten kann nachweisen kann.
Und sie, die Susan Hunziker, ist prominenter Teil von dieser Ausstellung, weil man an einem Leben so viel kann abzeichnen kann.
Genau.
Es ist ein spannender Einblick in die Zeit vor 200 Jahren. Wir haben auch Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern, die ganz gezielte Fragen haben. Zum Beispiel schreibt Frau Angelika Müller aus Bülach. Sie sagt, vor ein paar Jahren hat eine Freundin von ihr die Wohnung von ihrer Mutter geräumt und hat dort einen Haufen alte Sachen gefunden, unter anderem eine ganz spezielle Münze. Silbrig sieht sie aus, Grossmünster von Zürich ist drauf, die Jahreszahl 1816 und rundum sind Blütenblätter aus Papier angemacht und auf denen stehen die damaligen Preise für Korn, für Wein, für Blut. Kommt die aus dieser Zeit, Herr Krämer?
Ja, die kommt aus dieser Zeit und es ist eigentlich ein typisches Andenken an die Hungerkrise. Man hat vor allem sich an die teuren Zeiten, wie sie in der Quelle heisst, erinnert. Und man hat vielfach die Höchstpreise notiert, hat zum Teil auch den Vergleich gemacht mit der letzten grossen Hungerkrise, mit den 1770er Jahren, damit die Leute gleich eine Vorstellung davon hatten, wie teuer das es dann ist, auch im Vergleich zu normalen Zeiten.
Die Hörerin Frau Müller hat die Münzen übergeben im Zürcher Staatsarchiv. Ist das eine gute Idee für so etwas?
Ja, das ist durchaus eine gute Idee, ja.
Das wollte ich gerade auch sagen. Also Leute, die jetzt etwas finden, durchaus am Archiv das geben. Wir schauen auch, ob wir noch ein Archiv haben, aufbauen von 1816 Zürich Oberland.
Dann haben wir noch eine Frage bekommen vom Rudi Werner Rüdi aus Saint-Laurent-de-la-Salanque aus Frankreich, der sagt, es hätte doch da noch die Geschichte gegeben, dass der russische Zar geholfen hat in der Schweiz in dieser Hungersnot. Und zwar mit Geld, mit Rubel oder auch mit Nahrungsmittellieferungen. Wodurch sind denn die gegangen? Sind die zu den Reichen gegangen oder zu den Armen?
Also das Rubelgeschenk von Alexander hat man nachher in der Schweiz verteilt. Man hat geschaut, welche Kantone besonders arm waren und hat man es so verteilen. Und dann hat Zürich-Oberland hat etwas bekommen, Glarus hat etwas bekommen, Thurgau hat etwas bekommen zum Beispiel. Und der Thurgau war zum Beispiel der einzige Kanton in dieser Krise, der aufgrund von diesem Geschenk einen positiven Jahresabschluss hatte. Alle anderen Kantone haben relativ viel Geld aufgeworfen, um die Krise zu bewältigen. Und der Thurgau hat das dann genutzt, um die Staatskasse im Prinzip zu sanieren.
So war das. Das Jahr 1816 in allen möglichen Schattierungen. Meine beiden Gäste, Daniel Krämer, Historiker, und Hans Thalmann, Präsident vom Verein Projekt 1816, sie haben sich beide eingehend damit beschäftigt. Ganz zum Schluss, ganz einen persönlichen Eindruck von beiden von Ihnen. Herr Thalmann, was hat Sie am nachhaltigsten beschäftigt?
Also mich hat das überrascht, wie spannend, wie anregend auch das ganze Thema ist, auch für die heutige Zeit. Und ich bin zum Schluss gekommen, wir müssen unbedingt schauen, dass das auch zum Schulstoff wird, dass auch künftige Generationen davon wissen. Wir sind auch daran, einen Erinnerungsort zu machen, nämlich im Bläsihof, beim Strickhof, wo vor 200 Jahren die ersten landwirtschaftlichen Kurse waren und sich darum auch die Landwirtschaft dann sie da entwickelt hat.
Wie ist es für Sie als Historiker, Herr Krämer?
Also ich finde es sehr faszinierend, die Gesellschaft, auf der die Extremereignisse reagiert haben, weil sie sich nicht auf das können vorbereiten. Heute würden wir ja wissen, was passiert, wenn so ein Megavulkan ausbricht. Ja. Hätten wir Vorlaufzeit, wir könnten uns darauf einstellen. Und die Gesellschaften sind unerwartet getroffen worden. Und das finde ich enorm spannend, wie sie mit dem umgegangen sind.
Dankeschön an Sie beide, dass Sie da sind. Daniel Krämer, Historiker an der Uni Bern, Hans Thalmann. Merci vielmals und alles Gute für alle Projekte, die zusammenhängen mit dem Jahr 1816, jetzt im 2016. Die Ausstellung «Schneesommer und Heisshunger im Ritterhaus Bubiken», die fährt übermorgen an, 1. Juni, geht bis Ende Oktober. Rundum, wie gesagt, hat es einen Haufen andere Veranstaltungen. Und Hintergrund zum Ausbruch von dem Vulkan Tambora und zu den Nöten, die er ausgelöst hat, da haben wir ein Video von unseren Kolleginnen und Kolleginnen von der Fernsehsendung «Einstein» parat bei uns im Internet beim Treffpunkt auf srf1.ch.
Oye, mi nena, yo a ti te quiero dar todo el amor que en mí está. Mi corazón es tuyo, mi corazón es tuyo. Y si me miran, me vuelvo loco y me imagino estar contigo hasta el fin. Nena, yo te voy a amar hasta la eternidad. Oye, mi nena, lo que yo quiero es estar contigo. Mi pensamiento va contigo y no va a volver. Ey, va contigo y no va a volver. Eres la única que a mí me podría hacer feliz. Tu mirada me
amanecer, hasta el amanecer. Hola muñeca, qué rico tenerte acá en mi cama. Hoy yo quiero hacerte de todo mi amor. Te dedico esta canción.
Der Montagvormittag mit SRF 1. Die nächsten Nachrichten sind parat.
SRF Verkehrsinfo.
Von 11 Uhr, Region Basel-Land, A2.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.